bisschen warm vielleicht.
So, wir machen weiter. Heute werden wir das abschließen, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben, in Freiheit von Sünde leben, dass das möglich ist, dass wir nicht immer wieder dagegen ankämpfen. Es ist für jemanden, der Jesus in seinem Herzen hat, eher die es ist nicht normal für jemanden, der Jesus in seinem Herzen hat, dass er sündigt, sagen wir mal so. Ich hatte das schon gesagt, aber ich hatte nie die Papiere mit. Ich male jetzt auf, was geschehen ist, als Jesus ans Kreuz gegangen ist und was die Wahrheit ist für jeden, der Jesus in sein Herz eingelassen hat. Man sieht, dass das ein Baum ist. Und
ich gebe das Mikrofon ins Herz hier rein.
Ja. Dieser Baum ist die Sündennatur. Welt kommt. Die Sündennatur wissen wir alle, deswegen muss ich da nicht groß drüber sprechen. Diese Sündennatur produziert Früchte. Verschiedenen Auswirkungen, aber sie haben den Namen Sünden. Also, die Sündennatur produziert Sünden. Wenn wir Jesus in unser Herz eingelassen haben, dann ist Folgendes geschehen, Römer 6, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass, wen ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, also die Sündennatur, da ist man automatisch Sklave. Ihr, dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. 17 wird immer. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. 17. Das war 16 eben noch.
Ja, ja, ich habe es Schlachter. Yes. Ich habe es gewechselt.
Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, die euch überliefert worden ist. Jetzt haben wir noch eine Bibelstelle, glaube ich, oder? Nee, haben wir nicht. Wir waren Sklaven und sobald wir Jesus in unser Herz eingelassen haben, sind wir freigekauft worden von dieser Sklavennatur. Und Jesus hat durch sein Kreuz die Wurzeln verdorren lassen. Das heißt, wo die Wurzeln verdorrt sind, gibt es auch keine Früchte mehr. Ja? Dieses Bewusstsein in uns, in unserem Herzen zu schreiben, das ist unsere Aufgabe. Aber unsere Natur in Christus ist, wir sind frei von der Sündennatur. Bei allem. Das müssen wir uns ganz klar machen. Wir sind nicht die, die immer versuchen, diese Sündenfrüchte abzuernten. Es wachsen sowieso neue nach. Müssen wir nicht. Weil wenn wir uns bewusst sind, wir sind ja durch das Kreuz Jesu frei geworden, dann werden wir auch keine Früchte produzieren. Ja? Nun sind wir Menschen und haben oft unser Herz noch nicht ganz überschrieben und leben manchmal noch so, als wenn wir eine Sündennatur hätten. Aber das wollte ich noch mal euch vor Augen führen. Das ist tot. Sündennatur in uns ist tot. Wir sind ein neuer Mensch in Christus. Durch die Taufe sind wir ein neuer Mensch geworden. Ja? Wir müssen nicht mehr sündigen, aber wir können uns entscheiden zu sündigen. Ja? Und Sünde ist, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung, ein Gebot des Herrn zu übertreten. Es gibt nur noch eins, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. In dem sind alle Gebote erfüllt. Ja? Wir übertreten eine Grenze, wo dieses Liebesgebot überschritten wird, und zwar bewusst. Und dann entsteht daraus Sünde in vielfältiger Form. Ne? So, jetzt gibt es etwas, das ist eigentlich entstanden im Finanzwesen. Es sind Leute da, die dafür verantwortlich sind, in den Firmen aufzudecken, Betrug und Hinterziehung von Geldern. Und man hat darüber geforscht und hat etwas festgestellt. Das gilt genauso für das Leben von Christen, obwohl sie der Sündennatur gestorben sind. Das ist ein Dreieck. Diese Leute haben festgestellt, wenn hier was war und da was kam und dann darüber nachgedacht wurde und eine Rechtfertigung gefunden wurde, dann kam es automatisch zum Betrug, zur Hinterziehung, zum Diebstahl. Und dann haben zwei Pastoren festgestellt, das ist im Christenleben genauso, wenn zum Beispiel Ehebruch ist. Es ist hier was, dann kam hier was. Und das wurde dann beschönigt und dann kam es zu diesem sündhaften Verhalten. Diese Seite hier Druck. Wir alle haben damit zu tun, mit Druck. Das Leben bringt Druck. Gehen wir nachher drüber ein. Hier die Seite ist die Seite der Gelegenheit, sich diesen Druck einen Druckausgleich zu schaffen oder Druck zu verringern. Ja? Gelegenheiten gibt es auch genug. Nachher habe ich noch zwei Bibelstellen dazu. Also, hier ist ein Druck. Der Mensch, der diesen Druck hat, findet eine Gelegenheit oder die Gelegenheit kommt ihm entgegen. Und er ergreift, er sieht, oh, wenn ich das tue, dann komme ich von meinem Druck runter. Und der Finanzwelt, finanzieller Druck, die Möglichkeit, irgendwas zu hinterziehen. Also die Lücke ist da. Und dann rationalisiert man das. Rationalisiert man das, dann erkläre ich auch gleich. Hier unten die Seite ist rationalisieren. Das Wort rationalisieren das ist in der Psychologie bezeichnet es einen Vorgang, bei dem für ein Verhalten verstandesmäßig Gründe angeführt werden, während andere unvernünftige Gründe für das Verhalten verborgen bleiben. Und zwar nicht vor anderen unbedingt, sondern vor einem selbst. Im Sinne einer inneren Ausrede. Ich tue das jetzt, weil. Die Rationalisierung liefert eine Rechtfertigung des eigenen Verhaltens. Machen wir mal ein Beispiel, was uns allen recht fern ist, angenommen. Man hört ja immer wieder, dass Pastoren von großen Kirchen Ehebruch begangen haben. Da war oft ein großer Druck da, vom Dienst, von ihren gesteckten Zielen, von dem, was halt da so war. Und viele, viele Frauen auch von Pastoren, die haben zu Hause, also die Ehen liefen nicht gut. So, das ist wirklich eine Sache, die bei vielen dann war, weil der Pastor hat sein Leben in die Kirche, in die Gemeinde gegeben und die Frau und die Kinder kamen immer an letzter Stelle. Oder er hat in der Gemeinde ein ganz anderes Gesicht gehabt als zu Hause. Und das gab Druck. Druck vom Dienst her, Druck von seiner Ehe her, Druck von seiner Individualität her. Und dann kommt so ein Pastor. Und es bietet sich die Gelegenheit, dass ein Menschenkind da ist, das ihn anerkennt. Das sagt, du bist so gut, du hast so gut gepredigt. Du bist ein genialer Mann. Und dann kann es zum Ehebruch kommen, wenn nicht hier Stopp gemacht wird. Wenn dann kommt, ja, es geht ihm ja wirklich schlecht und man weiß nicht, was da läuft, aber sobald das hier ist, kommt es zu dem Verhalten der Sünde. Und deswegen ist es wichtig, hier an dieser Stelle einzuhalten. Einen Stopp zu machen. Wenn wir darüber reden, reden wir ja nicht nur für uns selbst, sondern wir reden ja darüber, wenn wir mit Menschenkindern zu tun haben, die in dieser Situation stehen, wie können wir ihnen helfen? Darum geht es, ja? Eine praktische Hilfe. Wir können die Versuchung, die da ist, brechen. Wir geben nicht der Versuchung nach und sündigen nicht. Wie? Das ist hier an dem Punkt auch schon, in dem wir auf Jesus schauen. Was hat Jesus getan? Wovon hat er mich freigekauft? Was ist mein Stand in Jesus? Druck ist nicht das Problem. Die Gelegenheit ist auch nicht das Problem. Ne? Wir sind oft unter physischen, emotionalen, geistlichen Druck. Wir sind unter verschiedenem Druck, dann kommt die Gelegenheit zu sündigen. Wenn wir mit Druck und Gelegenheit nicht richtig umgehen und unser Herz öffnen fürs Rationalisieren, öffnen wir die Tür sehr weit. dass Sünde unser Leben übernimmt und wir uns der Sünde hingeben. Ich hatte wirklich schon mit Menschen zu tun. Ich bin ja selbst so jemand, der in zweiter Ehe lebt. Permanenter Druck. Einer von den Ehepartnern bricht aus. Und meine allerbeste Freundin von früher, die war dann die zweite Ehefrau, die kam, weil immer gesagt, der Ehemann von ihr hat gesagt, es war schrecklich in der ersten Ehe. Ich konnte es nicht aushalten und hat dann eine Beziehung angefangen. Dann wurde die erste Ehe geschieden und die zweite Ehe wurde damit begründet, auch von meiner Freundin selbst. Ja, er konnte es ja nicht aushalten. Jahre später, als die Kinder groß waren, passierte Folgendes und sie war wirklich eine gute Ehefrau. Ihr Ehemann lernte im Ausland wieder jemanden kennen und hatte wieder einen Grund, die Ehe aufzulösen und sich ein drittes Mal zu vermählen. Es sind immer wirklich diese gleichen Schemata. Ja?
Ich habe was zu sagen.
Ja.
Ich glaube, der Stopp muss schon oben hinkommen. Nach dem Druck muss das, schon ein Stopp kommen.
Und zwar ja, da kommt auch ein kleines Stopp. Da hast du recht, das werden wir gleich werden. Es kommt sogar schon hier.
Das wird hier.
Ja, aber es geht. Ja, es geht. Hier musst du schon einmal stoppen und hier, das erklären wir gleich.
Der Stopp muss vor den Druck kommen.
Genau.
Ja, das erklären wir gleich. Ja, ich erkläre euch das gleich. Wird das hier belegt, dann das hier und dann das. Aber wenn du schon mal in diesem Ding drin bist,
ja, dann ist es zu spät.
Dann kannst du hier noch stoppen. Du kannst hier stoppen. Das werden wir an der Geschichte von Josef sehen. Es hat hier der Druck ja nicht immer nur mit was Negativem zu tun, sondern es ist auch oft was von außen kommt. Ne? Aber da sprechen wir jetzt drüber. Ihr habt vollkommen recht. Es muss überall muss ein Stopp sein. Aber das Hauptstopp, wenn du nun mal schon mal hier angelangt bist, kannst du hier immer noch einen Stopp machen, um nicht in die Falle zu treten.
Das stimmt. Das ist zu kompliziert.
Zu kompliziert.
Ich fand das gar nicht kompliziert. Komisch, ich bin doch gar nicht so intelligent.
Vielleicht deswegen.
Also, ich habe den Druck. Ein Beispiel. Ich nehme ein hausgemachtes Beispiel, ganz einfaches, ja? Wir benutzen zusammen eine Küche, das gibt Druck. Weil das sind 6 verschiedene Leute, die die Küche benutzen. 6 verschiedene Leute haben einen anderen Wert, wozu eine Küche da ist. Für die einen ist Küche zum Essen da, für die andere ist es zum schnellen Zubereiten von Nahrung, der andere, also jeder hat einen anderen Wert. So, bei mir kam lange Zeit Druck, weil für mich Küche Arbeitsplatz ist, aber gleichzeitig ein Arbeitsplatz, in dem ich mich wohlfühlen möchte. Und wohlfühlen kann sich die Ulrike nur, wenn es ordentlich ist und sauber. Ja, und das gibt Druck. Wenn ständig der Fußboden versifft ist, wenn Kinder essen, ist der Fußboden versifft. Es ist normal. Wenn das Spülbecken immer nur mit feuchtem Geschirr vollgelagert ist, das gibt Druck. Ich liebe es, in die Küche zu kommen, das Spülbecken ist leer. Ein primitives Beispiel. Darfst du gleich was sagen, Michael?
Nee, ich auch.
Ja, du auch. Gut. Schnurpse, dem geht es nur drum, okay, ich mache schnell das Geschirr, wasche ich ab, was in die Maschine reingepfeffert werden kann, kommt in die Maschine und das andere, das kann von alleine trocknen. So, hier ist Druck. Gelegenheit, sich darüber zu ärgern, allein durch diese Spülberge gibt es genug. Und die Personen sind ja alle anwesend. Das heißt, ich habe auch laufend, wenn ich das nicht diesen Druck, und da ist das erste Stopp hier, ich komme erst gar nicht zu dem Druck, musste ich lernen. Ich darf nicht zu dem Druck kommen, ich muss hier klären, warum drückt es mich, und wie kann ich das von mir aus durch Jesus umändern? Blieb nur die Liebe und die Langmut und das Vergessen. So, aber diese Gelegenheit bietet sich ja. Die Leute haben ja mit mir zu tun, das heißt, ich könnte permanent ja irgendjemanden angiften. Also angenommen, ich habe das hier noch nicht gepeilt, dann kommen sie, dann kann ich hier aber noch Stopp machen. Bevor ich angifte, kann ich hier nochmal auf Jesus gucken. Moment mal, was ist deine Natur? Was hast du mir gesagt? Was hast du den Jüngern gesagt? Ich bin unter den Jüngern. Ich soll so und so oft vergeben. Ich soll langmütig sein und so. Und das ist doch in mir. Also das wäre dann hier der Stopp, ja? Besser ist es hier. Aber ich könnte, wenn ich hier nicht Stopp mache, ich hätte 1000 Gründe zu rationalisieren. Erstens, das ist Uwes und mein Haus. Also es ist meine Küche, die benutzt wird. Und weil es meine Küche ist, gibt es sogar ein Schild, in meiner Küche gelten meine Regeln. Hat meine Nichte, hat das so stehen. Ja, ich könnte das rationalisieren, warum ich jetzt irgendwelche Konsequenzen daraus für die anderen ziehen würde. Das ist ein ganz blödes Beispiel, ich weiß, aber es ist das Einfachste jetzt, wie es läuft. Und dann kommt es zum Stress. Ne? Also ich kann nie erwarten, dass die anderen das machen. Ich kann es ansprechen, ja. Aber ich kann es nicht erwarten, dass sie sich ändern. Ich muss mich zuerst ändern. Also ich muss den Druck von mir runterholen. Ne? Also die Rationalisierung liefert eine Rechtfertigung des eigenen Verhaltens. Wir geben uns selbst die Erlaubnis, etwas zu tun, was wir besser nicht tun würden. Und jetzt kommt es darum, uns zu schulen, unser Bewusstsein zu schulen und uns die Frage zu stellen, warum lebe ich im emotionalen Druck? Wo lebe ich unter Druck und wieso lebe ich unter Druck? Ist der Druck da, weil ich mir selbst irgendwelche Ziele gesetzt habe, Haltungen gesetzt habe, die mir diesen Druck erzeugen? Oder ist es ein emotionaler Druck? Ist es etwas, das aus meinem Innern herauskommt? Habe ich nicht gelernt, dem Herrn zu vertrauen? Habe ich nicht gelernt, meine emotionalen Bedürfnisse von ihm erfüllen zu lassen? Habe ich nicht gelernt, alles von ihm zu nehmen? Und mich ganz auf ihn zu verlassen, wie gesagt. Ne? Das ist wichtig, hier zu klären. Wo ist der Druck her? Ist er selbst gemacht, hausgemacht? Wie kann ich damit umgehen? Oder ist es ein Druck? Druck geschieht auch, man ist genau zur rechten Zeit am rechten Platz und tut genau das Richtige und dann kann es zu Druck kommen. Wie gehen wir mit dem Druck um? Und dann haben wir schon gute Karten. Wenn wir uns in ihm bewegen, in Christus, in seiner Liebe, in seinem Sieg und da unser Herz umschreiben. Oh, neulich hatte ich nachts einen unheimlichen Druck. Ich konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen und es brauchte ziemlich lange, bis ich wirklich mich selbst zur Ruhe gebracht habe in Christus. Druck, der da war, der wirklich da war. Und nicht hausgemacht jetzt von mir, sondern es war ein Druck, der da ist und der mich nachts aus dem Schlaf gerissen hat. Und da ist es gut, sich in Jesus zu bewegen und das zu lernen. Ne? Und meine einfachste Sache ist immer, okay, wenn ich in Unfrieden bin mit weil, oder Angst habe. Ich habe doch den Frieden. Die Angst ist doch, hat kein Anrecht, mein Herz zu bestimmen, weil doch seine Liebe durch den Heiligen Geist in mir ausgegossen ist. Ne? Haben wir auch schon oft drüber geredet. Also, handelt sich um den Druck meines Lebens mit dem Herrn, meines Wandels, lerne ich ihn zu meiner Stärke zu machen, zu meiner Kraft zu machen, ihn zu meinem Sieg zu machen, ja? Also Jesus zu seinem Sieg. Und auch angesichts von Druck, von Herausforderungen, dieses Bewusstsein zu schulen, alles, was mich nicht umhaut, macht mich stärker. Jeder in gutem durchlebter Druck führt uns eine Treppenstufe höher in den Sieg hinein. Ganz wichtig. Also nicht dieses, muss das schon wieder sein, sondern das kann am Anfang kommt das ist so. Ja, aber dieses dahinter gucken, der Sieg ist errungen. Und wenn ich da durch muss, dann gehe ich bitte mit Jesus durch. Und dann können die Gelegenheiten, die sich bieten, irgendwie diesem Druck auf ungute Weise zu entkommen, die haben dann keinen Griff auf einen. Ne? Oft ist es auch so, dass wir so körperlich müde sind, emotional unter Druck. Und dann müssen wir, wie gesagt, besonders aufpassen, wenn sich diese Gelegenheiten bieten, um sie zu entschärfen, um diesen Druck zu entschärfen, zu vermindern, dass ich nicht Entschuldigungen, Ausreden finde, die dazu führen, dass ich mir erlaube, Dinge zu tun, die man nicht tun sollte. Und jetzt kommen wir an die Bibelstellen, 1. Mose 37, 18 bis 28. Als sie ihn, das war Josef, nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Weiter, bis 28. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihm, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Komm, wir wollen ihnen Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch, und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Jetzt ganz schnell, 1. Mose 37, 3 und 4. Das ist der Vorspann. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Also der war der Lieblingssohn, dieser Josef. Die Brüder haben ihn deswegen gehasst und auch noch wegen seiner Träume. 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Das war das Vorspiel. Und jetzt kommen wir zu der Situation gleich des Druckes. 1. Mose 39, Vers 1. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. So, also die Drucksituation für Josef war, er, der Lieblingssohn, hatte keinen Zugang mehr zu seinem Vater. Er war nicht mehr der Liebling seines Vaters an dieser Stelle, wo er war. Er war auf einmal Sklave. Er gehörte A, zu einer ganz anderen Nation. Er war entwürdigt. Das ist schon eine Drucksituation. Und in der befand sich Josef. Nun wissen wir von Josef, das steht da nie so genau. Es steht immer nur, dass Gott ihn segnete. Wenn wir aber wissen, dass Gott je Segen austeilen kann, wenn derjenige auch bereit ist, mit ihm zu interagieren, ihn lieb hat und einfach in dieser die Tür geöffnet hat überhaupt für diesen Segen, können wir annehmen, dass Josef wirklich ein Mann war, der mit Gott Beziehung pflegte. Er hatte ja auch schon Träume als junger Mann. Also Josef war jemand, der hat Gott lieb. Und das ist noch der alte Bund. Und deswegen konnte Gott ihn segnen. Und der Potiphar, der hat das gemerkt. Mach mal bitte den nächsten Vers. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Hause seines ägyptischen Herrn bleiben. Weiter, die nächste. Und als sein Gebieter sah, also er hatte einen Gebieter über sich, der hatte keinen eigenen Willen zu haben, der Josef, ja? Zumindest nicht in diesem Verhältnis. Dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, weiter. Da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen und er setzte ihn zum Aufseher und über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seiner Hand. Der Sklave hatte Verantwortung bekommen. Eine große Verantwortung. Das heißt, derjenige, der eigentlich keine eigene Identität hat, bekommt die Verantwortung und das Vorrecht zu dienen. Und Josef hat diese Verantwortung mit Gott angenommen und war da sehr treu. Dennoch war er fern von seiner Heimat und er war kein Übermensch, er war Mensch. Das heißt, er schleppte diesen ständigen Druck mit sich herum, auch wenn er Verwalter war, war er trotzdem Sklave. Sein Ich gehörte Potiphar. Und er tat praktisch die Dinge im Namen von Potiphar. Er war nicht der Josef. Er war die Person Potiphars. Aber in dem war er treu. Das stand unter Druck. Und jetzt kommt diese Frau von Potiphar. Mach mal, ich denke, ab 10. Mach mal weiter.
10 hast
du. Ich denke, ja. Nein, nochmal zurück. Wir müssen ja auch die Frau noch. Ich denke,
ich glaube 7.
Also jedenfalls die Frau, es ist okay. Jedenfalls, genau. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, leg dich zu mir. Der war ein junger Mann, der war kein Eunuch. Der Potiphar hatte einen jungen Mann zum Sklaven. Also Josef war kräftig, der war stark. Und da kommt jetzt die Frau und sagt, ja, und kommt die Frau jetzt, die Frau des Herrn, seines Gebieters, und sagt zu ihm, leg dich zu mir. Das war eine Gelegenheit, um sein Selbstwertgefühl aufzumöbeln. Wäre eine gewesen. Ich bin ja doch jemand. Und ich kann ja sogar mit der Frau meines Herrn. Das war die Gelegenheit. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn. Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört, weiter. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Und da hat er einen Stopp gemacht. Die Gelegenheit war da. Er ging aber schon sehr gut in diese Gelegenheit hinein, weil er Werte hatte. Und dieses Wert war, ich tue das, was mir mein Herr gesagt hat. Und er liebte Gott. Und als dann die Gelegenheit kam, und diese Gelegenheit kam ja öfter, die Frau ist ihm ja immer wieder nachgegangen, hat er hier ein eindeutiges Stopp gemacht. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Hier hat er Stopp gemacht. Und deswegen kam es nicht dazu. Jetzt machen wir bitte den 1. Samuel 13. Saul war ein Jahr König gewesen, nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte. Er wählte sich Saul, und dann sehen wir hier, das lesen wir nicht alles, er wählte sich Männer, um in den Krieg zu ziehen. Gehen wir weiter. Ich gucke einfach jetzt die richtigen Verse weiter. Also sein Sohn hatte dann etwas getan, dass die Philister gegen sie kämpfen wollten. Und sie haben sich dann bei Michmas gelagert. Weiter. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsschluchten, Gewölben und Zisternen. Weiter. Also da war ein großer Druck. Noch weiter. Also, der Saul war in Gilgal, das war die Anbetungsstätte, wo geopfert wurde. Und der Samuel hatte ihm Verse vorher, ist das geschrieben, gesagt, warte 7 Tage. In 7 Tagen komme ich opfere, und dann wird dir Gott zeigen, was zu tun ist, und dein Königstum wird bestätigt werden. Du wirst ein starker König sein. Nun geschah aber Folgendes. Er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal, und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Der hatte einen immensen Druck. Er war König. Er hatte sein Volk zu beschützen, zu regieren. Er brauchte Männer, die mit ihm kämpften. Und jetzt kam dieser Samuel nicht. Und die Feinde standen vor der Tür. Und seine Mannen, die verzogen sich. Und aus diesem Druck heraus hatte er folgende Gelegenheit. Er war an der Anbetungsstätte. Ja, das war die Gelegenheit. Er war noch in Gilgal an der Anbetungsstätte. Und was macht er weiter? Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Er hat die Gelegenheit. Und die Erklärung kommt jetzt in den nächsten Versen, wenn er Samuel kam. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, weiter. Da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten, da wagte ich es und brachte das Brandopfer dar. Er hat also für sein Verhalten das Brandopfer darzubringen, was Sünde war, den rationalen Hintergrund gehabt. Ja, die Not ist doch da. Und deswegen bringe ich das Brandopfer. Und dann kam es zu diesem Verhalten. Und das hat ihn ja die ganze Königszeit begleitet. Immer wieder hat er rationalisiert und hat Dinge getan, von denen er gesagt bekommen hatte, tu es nicht. Ne? Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Dann kannst du aufhören. Also Saul ist wirklich, alles was in der Bibel ist, ist uns zur Lehre gegeben. Und deswegen ist das nicht theoretisch. Wenn wir nicht lernen, mit Druck im Guten umzugehen, wenn es für uns zu einer festen Gewohnheit geworden ist, die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen und gegen Liebe zu handeln, weil es ja einen Grund dafür gibt, dann werde ich immer wieder lieblos handeln. Dann werde ich immer wieder, ich komme dann gar nicht raus. Also hier muss ein Stopp sein. Besser ist hier schon der Stopp. Und hier zur Ruhe zu kommen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist es wirklich hier mit. Welchen Druck tue ich mir? Welcher Druck ist überhaupt ein selbstgemachter Druck? Kommt der Druck, weil ich selbst irgendwelche Lebenshaltungen habe? Dass ich verlange, das und das muss der tun damit. Oder habe ich mir Ziele gesetzt? Oder sind meine Sinne, ich muss ja genauso dastehen wie die anderen? Ich brauche so ein Auto, ich brauche das alles. Die verschiedensten Sachen von Druck, also hier. Wir müssen hier schauen, aus welchem Grund kommt der Druck. Und dann lernen, mit diesem Druck entweder abgeben, was nicht notwendig ist, lernen Nein zu sagen, oder mit diesem Druck in Jesus umgehen. Im vollbrachten Werk des Kreuzes. Es geht immer, es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr hinzufügen, damit wir was bekommen, damit wir Geduld bekommen, damit wir vergeben können, damit wir und Pünktchen. Nein, wir haben ja alles. Wir ketten uns immer mehr in das vollbrachte Werk des Kreuzes und sind bereit, so durch Druck zu gehen. Und dann können uns die Gelegenheiten nichts mehr anhaben oder sie uns nur mal kitzeln oder ein bisschen kratzen oder pieken. Ne? Aber selbst wenn wir in der Gelegenheit schon an dem Punkt hier stehen, dann haben wir auch hier noch die Möglichkeit, Stopp zu machen. Nein, ich bin doch heilig. Jesus lebt doch in mir. Ich lebe doch gar nicht mehr. Er ist doch mein Herr. Ich habe das doch vor Geschwistern bei der Taufe geäußert. Er ist mein Herr. Und deswegen, wenn er mein Herr ist und er ist ein guter, vertraue ich ihm und ich gehorche ihm. Und dann haben wir den Stopp. Wir müssen also nicht da reinkommen. Und selbst wenn wir mal da reinkommen, danke, dass du am Kreuz dafür bezahlt hast, es ist abgewaschen. Danke, dass ich losgekauft bin von diesem Zwang, immer wieder das Gleiche tun zu müssen. So, und damit wollen wir das wirklich beenden. Wir haben, wie gesagt, nochmal diese Sache gemacht. Wir haben im Leitungsteam drüber gesprochen, also es ist nicht bei mir alleine auf dem Mist gewachsen. Wir hatten gesagt, das müssen wir mal ansprechen, weil wir eben auch mit Menschen, die dann zu tun haben werden, die Christ werden und die noch in alten Strukturen drinstecken, die sehr zerstörerisch sind und wir ihnen dann auch die richtige Hilfe mit dem Wort Gottes geben können, wenn wir einfach verschiedene Strukturen durchschauen. Auch wenn das jetzt theoretisch war und vielleicht auch nicht so prickelt, aber es ist eine Hilfe für uns. Wie gehen wir praktisch mit verschiedenen Dingen um? Ja, danke, Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist, dass du der Geist der Wahrheit bist. Danke, dass wir uns nicht verkrampfen müssen. Danke, dass du uns leitest, dass du uns hineinführst in dieses innige Zusammensein mit Gott, mit unserem Bräutigam Jesus. Danke, dass diese Liebe erfahrbar für uns ist. Und danke, dass du unser Freund bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns so einen Freund zur Seite gestellt hast. Dass du durch deinen Freund, durch den Geist Gottes in uns lebst und lebendig bist. Und danke, dass wir immer weitergehen dürfen. Danke, dass bei dir Sieg, ein siegreiches Leben, ein Leben in der Fülle, ein Leben in der Freiheit von Sünde wirklich möglich ist. Und das gilt nicht nur für alltägliche Dinge, sondern das gilt auch für größere, wo wir denken, es wären Bastionen, wenn wir das bei Menschen sehen. Nein, dass du uns die richtigen Worte gibst, wie wir ihnen helfen, dass du ihnen zeigst, worin die Hilfe besteht. Und wir danken dir einfach, du bist so ein guter, guter Gott. Amen.